Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse-Podcast live von der Digitalkonferenz Personalisierung und KI-Trends 2024. Heute diskutieren Markus Wibben, CRM-Consultant, Elsa Detz, CRM-Team-Lead bei Kleinanzeigen, Anja Steinkönig, Vice President Marketing bei der Zirkus Group, Jessica Janssen, Head of Engagement bei Project A und Sarah Cabobelli, Head of CRM und CX bei Raisin darüber, warum der Customer Lifetime Value zum zentralen KPI für Unternehmen wird und wie dies sich auf Marketingstrategien und Ressourcenallokationen auswirkt. Viel Spaß beim Zuhören.
Sehr spannend, was schon im Vorfeld diskutiert wurde. Ich glaube, das ist alles noch viel enger an unser Thema, als man glaubt, was sich dort alles ergibt. Aber wir sprechen heute über den Kundenwert. Und der Kundenwert ist in aller Munde und nichtsdestotrotz sehen die Companies, die ihn erfolgreich einsetzen, einige Companies, die ihn noch nicht einsetzen. Und ich glaube, die Länge, mit der wir dieses Thema schon diskutieren, zeigt, dass es vielleicht doch nicht ein ganz einfaches Thema ist. Und was dahinter steckt und warum sie vielleicht diese Metrik ganz magisch ist und trotzdem sehr komplex ist und viel, viel, viel Insights, viel Erfahrung benötigt, das möchte ich heute mit euch besprechen, nämlich mit Panelisten, die Experten in diesem Thema sind. Darum erstmal herzlichen Dank, dass ihr vier dabei seid und uns heute eure Einblicke in das Thema Kundenwert geben wird. Mein Name ist Markus Wibben, ich bin CRM-Consultant, aber um mich soll es heute gar nicht gehen. Darum, liebe Panelisten, möchte ich euch gerne einmal vorstellen, gerne in alphabetischer Reihenfolge und darum gerne einmal zu dir, Anja. Stell dich gerne einmal vor.
Ja, gerne. Danke für die Einladung. Ich bin Anja Steinkönig. Bin jetzt schon fast 2 Dekaden im Marketing tätig, ungefähr 10 Jahre davon im CRM, sowohl im lokalen Bereich für Deutschland, aber auch schon international gearbeitet in Europa. Und freue mich darauf, meine Erfahrungen mit euch teilen zu dürfen.
Mal gleich weiter. Hallo zusammen und auch meinerseits vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch heute. Ich bin Elsa Dez, CRM-Teamlead bei Kleinanzeigen. Da bin ich schon etwa 6 Jahren, aber insgesamt bin ich seit 12, 13 Jahren im CRM-Bereich unterwegs. Und das bei Kleinanzeige sowohl B2B wie B2C, aber vorher großes Fokus auch auf E-Commerce.
Auch von mir hallo, Name ist Jessica, ich bin gerade Head of Engagement bei Project A, bin aber schon seit 12 Jahren in CRM unterwegs, habe damals angefangen bei Zalando, war da 7 Jahre, nochmal zurück in die Startup-Welt bei Urban Sports Club, Asana Rebel und dann Full Corporate bei der Otto Group als CRM Consulting. Also von Startup bis Corporate habe ich alles mitgemacht. Und mache auch jetzt seit Dezember CRM-Meetups in Berlin und Hamburg, um da die Community auch nochmal ein bisschen zusammenzubringen.
Okay, hi everyone. I got the chance to speak in English. The allowance for Markus, I will take it. I hope it's okay for everybody. My name is Sarah and I'm leading the CRM and Customer Experience team at Raisin US. I'm focused in the US market currently, but I've been working for the European market, different region as well. At Raisin for over 6 years now, started my journey in e-commerce and since 6 years at Raisin, a savings and investment platform. And I'm excited to talk about the lifetime value customer value because it's driving our decision to find things that really make an impact. And I'm excited to discuss with all of you the topic.
Herzlichen Dank an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Endgeräten. Wenn ihr Fragen habt, stellt die sehr gerne im Chat. Ich würde die gerne einmoderieren, wenn das gut passt. Stellt gerne Fragen. Super Expertinnen, holt das Maximale aus der Session raus. Ich würde mich darauf freuen, wenn wir hier eine lebhafte Diskussion haben. Und ich glaube, die Diskussion beginnt schon immer bei dem Thema, was heißt eigentlich Kundenwert? Ich habe mich mit Kundenwert schon so die letzten, ich glaube, 15 Jahre auch beschäftigt. Und mit wem auch immer ich spreche, höre ich eine andere Definition, was eigentlich der Kundenwert ist. Und das wäre so meine erste Frage. Ich fange mal an vielleicht mit Jessica. Ja, du sagtest gerade von Startup zu Corporate. Hast du unterschiedliche Definitionen von Kundenwert gehört? Hat sich das unterschieden von Startup zu Corporate? Wie sieht das bei dir aus deiner Erfahrung aus?
Ja, ich aus meiner Erfahrung denke ich schon, dass man je nach Unternehmen unterschiedliche Definitionen hat. Da gibt es, glaube ich, nicht so die eine einheitliche, auch wenn man so recherchiert, wenn man nochmal so ein bisschen tiefer reingehen will, sieht man unterschiedliche Definitionen. Und ich glaube, das macht das Thema auch so ein bisschen schwieriger dadurch, weil es eben nicht die eine gibt, wie man es umsetzen sollte. Und ich glaube, Markus, du bist da derjenige, der wahrscheinlich am tiefsten schon alle Definitionen durchgearbeitet hat von uns allen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Herausforderung, die man dann hat, wenn man in Gespräche geht, auch mit einem BI-Team und sagt, hey, ich möchte mich gerne am Kundenwert orientieren, dass da erstmal, glaube ich, auch eine sehr weite Definition zu dem Begriff herrscht und man erstmal gemeinsam auf den Nenner kommen muss. Wie gehen wir dieses Thema an und wie definieren wir das für uns? Wie macht das auch in unserem Businessmodell Sinn, um vielleicht auch uns Step für Step da so ein bisschen ranzuruppen? Deswegen, ja, würde ich sagen, für mich gibt es nicht die eine, sondern muss sie wirklich sich erarbeiten.
Wenn ich da aber nachbohren darf, könntest du, also was wäre denn, was ist denn deine präferierte oder hast du eine präferierte Definition von Kundenwert, sagen wir mal, die dir am nächsten geht, wenn du jetzt sagen, wir jetzt sagen wir genau, also den Großbruder checken, wenn wir jetzt sagen, dass du bist ein Großbruder und sagst, ey, du arbeitest mit Kundenwert, wie würdest du dir das erzählen?
Ja, also ich würde es ihr sehr, sehr, also meiner Großmutter würde ich es natürlich sehr einfach erklären, dass ich sage, ich möchte verstehen, wie viel so durchschnittlich mein Kunde über einen gewissen Zeitraum ausgibt, dass ich dann sagen kann, durchschnittlich verdiene ich so viel Geld an einer Kundin, an einem Kunden, um das zu teilen. Also das wäre so meine vereinfachte Definition dafür. Und dann würde ich halt quasi je nach Businessmodell diskutieren, wie stellen wir das denn genau auf? Also welche KPIs sollten wir uns da angucken? Welche Metriken, um das aufzusetzen? Deswegen, ich persönlich habe nicht so eine, die ich sage, die favoriere ich, sondern ich versuche eher herauszufinden, was funktioniert in dem Kontext.
Ja, finde ich total spannend. Ich habe das auch immer so gesehen. Darum vielleicht bei Isel in deine Richtung, weil du bist bei Kleinanzeigen. Was würde denn so Kundenwert eigentlich im Bereich Kleinanzeigen, wie heißt die, kann man das überhaupt messen? Und ihr habt B2C und B2B Stränge, das macht das Ganze ja auch nochmal komplizierter und komplexer. Wie kann ich mir das bei dir vorstellen, bei euch
vorstellen? Naja, ich könnte noch ein großes Plus einsetzen, noch was Jessica gerade gesagt hat, besonders bei der Satz, das hängt viel an Business Model mit zusammen. Weil, wie du gerade sagst, also bei Kleinanzeigen haben wir einerseits B2C, aber auch B2B. Und dann ist natürlich die Art und Weise, wie man die Wert des Users auch rechnet, total unterschiedlich. Und da gibt es nicht ein One-Fits-All. Also ich bin sehr gespannt, ob es vielleicht ein One-Fits-All-Formel gibt heute, die ich persönlich noch nicht begegnet bin. Man sagt, okay, mit dieser genauen Formel weiß man das genau. Und da sind wir immer ranfeilen. Also ich würde auch nicht sagen, dass wir da auch was Fertiges haben, wo wir sagen, das ist 100%, was benutzt werden muss. Also soweit sind wir nicht, weil der Business bei Kleinanzeigen ist ziemlich komplex, würde ich mal sagen. Also bei der C2C-Bereich, also wir kennen wahrscheinlich alle Kleinanzeigen, wir haben natürlich die Frage der Sichtbarkeit und das heißt, wie aktiv der User auf die Plattform ist, das wird ein Treiber sein, aber nutzt er auch unsere sicher Bezahlungsprodukte oder nicht. Also es gibt schon klare Fakten, würde ich mal sagen, die dazu beitragen. Im B2B-Bereich, da wir ein Subscription-Modell haben, ist es einfacher, würde ich mal sagen, zu sagen, was die Wert bisher war. Nichtsdestotrotz, ich würde gerne nochmal zwei Schritte zurück, weil wenn man sagt, der Kundenwert, es gibt natürlich das Wert, was der User bisher hatte und das hilft auch viel zu entscheiden, aber es gibt auch das Wert, was der User morgen haben wird oder übermorgen und die Wert des Beziehung zu der User. Also wir haben ein sehr hohes Wertearmen, aber dafür vielleicht voll unzufrieden sein. Und das sind alle Elemente, die miteinander spielen müssen, glaube ich.
Absolut, du hast schon ein paar schöne Themen da gesagt, auch zum Thema Subscription, ganz andere Metriken oder viel immer ganz andere Variablen. Das Churn kann man anders berechnen und so weiter, nicht? Im Subscription weiß man ja, wann jemand cancelt und wann nicht, im Vergleich zu einem transaktionellen Modell. Was sind eigentlich die Wertkomponenten, die da so rein modelliert werden? Total spannend, ne? Das unterscheidet sich aus meiner Sicht auch immer von den Businesses. Und Anja nickt so schön, darum vielleicht mal Anja in deine Richtung. Was ist deine
Meinung? Ja. Absolut, ich kann mich da auch nur anschließen. Also wenn ich jetzt so zwei Businessmodelle, in denen ich zum Beispiel gearbeitet habe, das eine war klassisch Ticketing bei Stage Entertainment Musical Tickets, wo man im Durchschnitt quasi nur einmal im Jahr zu einem ganz besonderen Anlass quasi einen Warenkorbwert von ungefähr 250 Euro hat und dann versucht diesen Warenkorbwert noch durch Upselling, wie bucht auch noch dein Food and Beverage und so weiter dazu, ja, zu ein bisschen zu skalieren, dann hast du aber da quasi einen relativ homogenen Durchschnittswert für den Durchschnittskunden, ne? Und zum Beispiel bei Finau, wo ich ja auch fast 6 Jahre gearbeitet habe, jetzt im internationalen Kontext, da hast du halt ein ganz anderes Businessmodell und da geht es natürlich darum, okay, in einer multimodalen App, welche Tiers habe ich, welche Kohorten habe ich denn überhaupt auf den verschiedenen CLVs, ne? Und welche Nutzerstruktur habe ich bei der Nutzung von einzelnen Mobilitätssparten und wo hole ich denn dann das Maximale raus, ne? Also wenn jetzt jemand 3-mal im Monat Taxi fährt, ist der wahrscheinlich trotzdem profitabler, als wenn ich jemand habe, der irgendwie 5-mal im Monat mit einem Scooter fährt, ne? Und so hast du dann auch ganz andere Kombinationsmöglichkeiten, viel mehr Intensitäten, wie spiele ich das? Und da sind wir dann eben weg von, ich sag mal, diesem Durchschnittsziel wie Durchschnittskundenwert, sondern wirklich in der Kohortenanalyse und da dann auch ganz klar entsprechende Regularien davon abzuleiten, wie gehe ich denn mit den einzelnen Kohorten eigentlich?
Ja. Spannend. Das heißt, wir haben jetzt also schon wieder noch eine weitere Komponente, nämlich Frequenz. Also wir haben schon von Startup zu Corporate, dann haben wir quasi B2B, B2C, wir haben Subscription oder transaktionelle Modelle und jetzt haben wir irgendwie noch die Frequenz irgendwie mit drin. Und ich glaube, das ist schon total spannend. Ich glaube, es zeigt schon, wie komplex irgendwie der Kundenwert sein kann. Und wenn wir jetzt alle noch sagen wir mal, Lokalität mit einbinden, USA, Nationalitäten. Wie sieht das aus deiner Sicht aus, liebe Sarah? Was ist für dich der Kundenwert? Welche Relevanz hat der in den USA? Wie wird jetzt gespielt bei Raisin?
Well, it's a hot topic and different business. And as everyone mentioned, it highly depends on the business, on the market, on the type of customers that you are able to attract. For us, being a savings and investment platform, the value of the customer is mainly driven by the amount of money that they put in the platform, the share of wallet that we have of the customer, that is difficult to get, basically how much money in total the customer has available to invest in savings, and then also the life stage where they are, because we know that older people, based on their life and in terms of expenses that they have, older people have more money to invest in savings and investment. So this is even more different from what I've heard so far, and definitely different from the e-commerce that I know. And related to the market difference, we definitely see different behaviors, different amount of money invested and available for the customer. So obviously also the payback period, the amount of money that we can invest in acquiring a customer is different. So totally agree. It's a complex and multifaceted topic.
Absolut. Jetzt haben wir auch noch sozusagen, also Lokalitäten sind eingebaut. Verrückt. Wenn sozusagen das so kompliziert ist, was macht diesen Kundenwert denn aus eurer Sicht eigentlich so interessant? Warum steht er so im Fokus? Was habt ihr sozusagen für erste Touchpoints mit dem Kundenwert eigentlich gehabt? Wie seid ihr zu dem Thema gekommen? Warum seid ihr nicht eigentlich bei der Transaktion, so wie wir das vielleicht irgendwie kennen in der Vergangenheit? Was waren so eure ersten Kontaktpunkte? Ich misch mal durch, Elda. zum Beispiel für dich? Was sind so die ersten Kontaktpunkte? Wie ist das Thema überhaupt aufgekommen? Was hat es getrieben?
Das Thema ist lange her aufgekommen. Also das ist Thema Dom 10 Jahre her. Ich glaube, damals war ich auch noch bei Delivery Hero. Und also das ist wirklich in jeder Art von Business eine Frage, die früher oder spät kommt, wenn man sich mit das Thema auseinandersetzt, ROI. Also gebe ich mein Geld da aus, wo der sinnvoll und effizient benutzt werden kann. Und natürlich, wie man das tatsächlich gemacht hat, war vor 10 Jahren anders, als wie man das heute tut. Die Möglichkeit haben sich auch in dem Bereich ziemlich wahnsinnig entwickelt. Also wahrscheinlich im Vergleich von vor 2 Jahren, das sich auch ziemlich wahnsinnig entwickelt. Aber die Grundfragen bleiben die gleiche. Also Ressourcenzuweisung, wie wird man dann personalisiert auch, wie kann man eigentlich die Wert des Users auch nutzen für ein Content, der besser zu denen passen soll. Und auch, ja, wie vorhin kurz erwähnt, auch der Zusammenhang zwischen heutigem Wert und morgige Wertschöpfung sozusagen, also aka Brücke zu CLV schaffen. Ich glaube, das war, wie das bei mir angefangen hat und eine begleitende Topic geworden ist. Vor 10 Jahren hat man tatsächlich geguckt, was die Durchschnittswerte des User bisher war und hat ziemlich einfach, also ich mache es wirklich sehr vereinfacht, weil einfach ist dabei nichts, aber im Endeffekt ziemlich einfach RFM drauf gesetzt und gesagt, okay, das ist dann auch der Gruppe von User, auf den man sich fokussieren soll. Obwohl, ich glaube, das hat Anja gerade vorhin gesagt, zum Beispiel, es gibt auch Business- oder User-Type, die auch vielleicht nur einmal pro Jahr da sind und von einer gewissen Berechnung an eine gewisse Zeit auch vollkommen ausgeschlossen werden. Das heißt, der Aspekt wäre dann ausgeschlossen. Wenn du deine eine Bestellung noch nicht gemacht hast, dann bist du vielleicht dann nicht jemand, der ein hohes Potenzial hast. Und ich glaube, die Elemente, die man berücksichtigt, um das auch zu kalkulieren, sind auch viel vielseitiger. Also wo man viel mehr in der Behavioral geht und auch viel mehr guckt, was hat der User auf andere Kanäle auch gemacht, um dann auch vorherzusehen oder probieren vorherzusehen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass der User auch ein höheres CLV langfristig hat. Also der Wandel in der Richtung konnte ich sehen die letzten Jahre.
Heißt das, dass sich auch sozusagen die Datenverfügbarkeit geändert hat in den letzten Jahren? Wir können eigentlich auch mehr machen. Ist das auch, was du sagst? Wir haben einfach mehr Daten an 360-Grad-Profil, um überhaupt erstmal die Berechnung zu machen. Du sagst gerade Behavioral Data sozusagen. Das war ja häufig sehr schwierig auch, die zu bekommen. Nutzen wir die da viel? Wie ist das?
Dann nochmal die Frage. Die nutzen man viel mehr. Ich würde aber sagen, dass 360 eher eine North Star ist. Also darauf strebt man oft. Ich kenne aber, und ich bin sehr gespannt auf, was die anderen im Raum zu berichten haben, aber ich kenne wenige Leute, die mir sagen, ja, wir sind voll 360, weil man probiert es, soweit es geht, aber natürlich gibt es immer Datensilos zum Beispiel, die schwer zu überbrücken sind. Also das Technische kommt into play sozusagen. Und da ist man nicht 100% 360. Aber tatsächlich gibt es dann viel mehr Elemente, die außerhalb des reines CRM sind. Und ich glaube, ja, vor 10 Jahren war CRM auch nur und auch großteilig E-Mail-Marketing. Jetzt gucken wir auch mit viel weiteren Kanälen. So, wir gucken viel mehr mit Fokus, was auf der App passiert, was außerhalb des App passiert und so weiter und so fort.
Ja, ist auch schön. Ja, wie waren also die ersten Kontakte gehabt und sich das aus meiner Sicht?
Ja, also ich kann das so ein bisschen zurückspielen, ne, dass ich das eben zum einen, glaube ich, schon mit der Anreicherung von immer mehr Daten einfach immer weiter professionalisiert hat und man dann auch geguckt hat, dass man halt außerhalb von dem CRM-Bereich natürlich dann aufgrund der ganzen Customer Journey Strecke eben versucht, okay, was habe ich eigentlich für einen Kundenwert und wie will ich meine Marketing Efficiency und Marketing Effectiveness irgendwie zu optimieren? Also wenn ich denke, zum Beispiel bei Freenow haben wir den CLV-Wert pro Land genommen, den natürlich dann abzüglich der sonstigen Investitionskosten genommen, aber wussten dann ganz exakt, was kann ich zum Beispiel im Acquisition-Bereich ausgeben, maximal, damit ich diesen Kundenwert erreiche, damit ich eine Profitabilität erreiche. Ne? Also das ist ja auch sowas, wo sich auch, sage ich mal, die ganze Wirtschaftslage über die letzten Jahre ein bisschen verändert hat, hin von einer sehr, sehr investitionsstarken Wirtschaft, jetzt mehr into Path of Profitability, sage ich jetzt mal, wo, glaube ich, alle Industrien und Companies mitgehen. Und dahin war der Druck natürlich auch da, was kann man machen? Und ich glaube, es gibt auch nicht diese eine Lösung, um zu sagen, that fits all, ja, sondern dass man halt sich dann auch wirklich betrachtet. Wir hatten Sachen angeguckt, 6 Monate, 9 Monate, 12 Monate. Was ist denn irgendwie die richtige, sage ich mal, Periode, um sich sowas anzugucken? Und zum Beispiel bei Finau war auch ein ganz starker Faktor die Incentivierung. Ne? Also wenn ich ein Geschäftsmodell habe, was eben ganz stark über Incentivierung läuft, und man, sage ich mal, früher noch gar nicht die Automatismen aufgebaut hatte und das Knowledge hatte, um zu sagen, okay, wen spreche ich denn jetzt wann, zu welchem Zeitpunkt, mit welcher Incentivierung an, dann hat man natürlich auch sehr viel höhere Kosten in den Markt geschoben, ohne jetzt wirklich granular zu betrachten, oh, ich habe hier einen Käufer, der zum Beispiel immer nur fährt oder, wenn es ein anderes Businessmodell ist, immer nur kauft, wenn es dieses Angebot gibt, ne? Um dann ganz klar auch Business Rules zu definieren, zu sagen, nee, also es kriegen zum Beispiel nur noch Leute Angebote, die eben CLV positive sind, oder ich nutze Angebote wirklich nur noch zu Churn Prevention oder Reaktivierung, aber nicht mehr, also es wird halt alles sehr viel granularer aufgesplittet und betrachtet, um dann zu sagen, auch outside of CRM, was ist jetzt eigentlich sinnvoll? Also ich glaube, dieses ganze Thema Kundenwert ist mit CRM viel zu klein gefasst, sondern das bedarf halt wirklich eigentlich des ganzen Unternehmens und auch im Marketing ganz vielen Touchpoints.
Super spannende Sache, Anja. Da gab es, was vor 2 Jahren kam das raus von Failure McCarthy Design, Corporate-Based Customer Valuation. Die schauen sich quasi von außen an, welche frei verfügbaren Daten gibt, um festzustellen, was eigentlich der Kundenwert ist. Und da gab es eine ganz spannende Analyse zu Wayfair, die gesagt haben, also Post-Acquisition Value von einem Wayfair-Kunden ist -$50. Den Riesenauge, ja, das ist eine ganz schwierige Analyse für Wayfair gewesen. Danach haben sie uns einige Daten nicht mehr verfügbar gemacht, die sie so ein bisschen freiwillig in die Geschäftsdaten geschrieben haben. Fand ich sehr spannend. Aber selbst also sozusagen, ne, auf M&A-Ebene, Merger Acquisition, Unternehmensbewertungsebene, Werten, wird der Kundenwert mehr und mehr verlangt und auch gefordert. Das ist mit dem Sinne hin zu sehen, da kommt am Ende des Tages das Geld her, wenn man es mal so sagen. Darum macht es ja total Sinn, auch auf die Kundenwertbeziehung zu messen. Finde ich total spannend. Vielleicht da mal in deine Richtung, Jessica. Du arbeitest viel mit Startups bei Project A. Ich glaube, Jessica, darum gehe ich vielleicht erstmal einmal ganz kurz zu Sarah. Sarah, wie ist es? Ah, jetzt bist du wieder da, Jessica. Hast du mich
verstanden? Ja, ich habe dich gut verstanden.
Okay, du warst da. Ich dachte, ich leite dich kurz über. Jessica, du arbeitest viel mit Startups. Spielt der Kundenwert bei Startups eigentlich schon eine Rolle? Oder ist das ein Thema, was man eigentlich erst angehen sollte, wenn die Unternehmung ein bisschen reifer ist? Wie siehst du das?
Also es ist auf jeden Fall Thema, weil ich glaube, jeder oder jede, die im CRM-Bereich arbeitet, da ist Kundenwert ein Thema. Und man versucht das auch irgendwie recht schnell zu implementieren, weil ja, es gibt halt gewisse Situationen, und da kann ich aus der Erfahrung, die ich auch mit Zalando hatte, wo halt der Kundenwert nützlich ist, ne? Also wir haben halt bei Zalando damals sehr stark auf Revenue und Conversion natürlich erstmal optimiert, ne? Das war so unser Fokus, speziell, weil ich auch in dem Shopping Club war. Also das heißt jetzt Lounge bei Zalando. Damals war es noch Zalando Lounge. Und für uns hat da halt der Kundenwert einen Mehrwert gebracht, weil natürlich Retouren ein Thema waren. Das heißt, wenn wir einfach nur geguckt haben, wie viel Orders hat der User in der Vergangenheit gemacht, mit welcher Frequenz oder so, konnten wir natürlich nicht berücksichtigen. Ja, haben wir letztendlich Umsatz mit dem User gemacht und da hat er oder sie alles retourniert und im Endeffekt hatte das jetzt keinen positiven Impact für uns. Das heißt, solche Themen kann man natürlich über einen Kundenwert viel besser abdecken und berücksichtigen. Und was Anja auch meinte, Richtung Incentivierung, das war natürlich auch ein Riesenthema da, das möglichst effizient zu steuern. Und ich bin zum Beispiel auch gerade beim Venture, wo wir das Thema haben, wie können wir Kundenwert da umsetzen. Ich glaube, die Herausforderung ist dann, gerade auch im Startup-Bereich, einmal auf der CRM-Seite die Erfahrungswerte zu haben mit einem Kundenwert, dass diejenigen, die dafür verantwortlich sind, das dann auch zu managen, schon mal Umgang damit hatten, weil das ist auch nicht immer gegeben, um zu verstehen, wie kann ich es richtig anwenden, aber dann auch auf der BI-Seite Erfahrung damit zu haben, wie setze ich das auf, wie mache ich das schrittweise, weil wir haben ja schon darüber diskutiert, dass es nicht etwas ist, wo man eine One-Fits-All-Solution hat, sondern man muss es irgendwie gemeinsam entwickeln. Und wenn da die Erfahrung fehlt, ist es natürlich umso schwieriger, da den ersten Approach zu machen. Und da habe ich halt beispielsweise Diskussionen, dass dann erstmal so eine Rückmeldung kommt, naja, wenn wir das erstellen wollen, da sind aber ziemlich viele Annahmen dahinter, wie, und das dann aufzusetzen, bringt das wirklich einen Mehrwert? Und dann muss man sich da erstmal so ein bisschen gemeinsam ranrobben und vielleicht sagen, na, dann lass uns doch erstmal mit einem historischen Wert anfangen. Wie würden wir den aufbauen? Wir müssen ja nicht gleich in Predictions reingehen. Ich weiß, dass es gleich ein ganzes Stück komplexer ist. Das heißt, ich glaube, dieses Schritt für Schritt sich da voranzuarbeiten, zu gucken, worauf guckt ihr denn gerade und warum reicht es nicht mehr aus? Weil ihr müsst irgendwie grundsätzlich verstehen, was ist der Kundenwert und eure Maßnahmen noch effizienter zu steuern und dann zu sagen, ja, dann lasst uns doch erstmal gucken, kriegen wir einen historischen Kundenwert hin. Wenn man den etabliert hat, dann kann man ja weiter gucken, wie macht man das predictive. Aber ich glaube, es ist erstmal so ein bisschen Überforderung quasi, wenn dann nicht die Erfahrung da ist. Und das merke ich dann in den Diskussionen, dass man da wirklich erstmal sich das gemeinsam erarbeiten muss.
Sarah, vielleicht dann sogar mal in deine Richtung, wenn du das hast. Gibt es aus deiner Sicht Business Cases oder Bedingungen, bei denen eine Customer Value Betrachtung nicht sinnvoll beziehungsweise nicht zielführend ist?
I mean, like, especially if it's a young company, very initial stage customer lifetime value and prediction that typically is based on historical data, I would not advise for it. I would go for something simpler, something that is based on the past or based on the payback period, something that is not based on the past because you don't have it, right? So I think that's the case where I, and then that's also the reason why, for example, at Raisin for a while was not really a topic CLV. So that would be one case I can think of.
Ich denke auch, ich kann da Sarah beipflichten. Ich glaube, gerade am Anfang, da bist du ja schon in Heavy Scale sozusagen, musst extrem viel investieren. Ja, da würde ich mir auch eher Acquisition Costs anschauen oder also klassisch CAC und gucken, okay, wie kann ich das irgendwie more efficient treiben und noch nicht so stark auf den Kundenwert. Kommt natürlich dann auch wieder mal aufs Geschäftsmodell an, ne? Aber ich meine, Kundenwert lebt ja schon, außer du hast eben diese sehr, sehr hohe Warenkorb-Durchschnittswerte. Ne? Ein anderes Beispiel ist, die Schweizer noch klein, aber wenn ich jetzt sage, zum Beispiel die ganze Energiesektor, ja, ich kaufe mir einmal in meinem Leben wahrscheinlich die Paneele oben aufs Dach. Das heißt, ich kann da auch mega viel Acquisition-Kosten eigentlich reinstecken, weil es wird wahrscheinlich dann zu diesem einmaligen Kauf eben führen. Und wenn du halt ein Business-Model hast, jetzt gerade als Startup, wo du sagst, das lebt von einer Retention, das lebt von einer Art Stickiness, da muss ich natürlich dann schon nach einem gewisseren, kürzeren Bereich gucken, was sind denn die Werte und wie kann ich es entwickeln. Aber jetzt auch aus meiner Erfahrung ist es so, dass es eigentlich erst lebt, wenn du auch so eine gewisse Abdeckung hast. Ja, wo du, dann hast du ja auch stable Daten. Wenn du relativ geringe Daten hast, dann hast du so eine hohe Datenfluktuation beziehungsweise Ungleichheit, ja, auch Seasonalities und die ganzen Aspekte, die dann mit reinkommen, dass ich schon sagen würde, dass das Unternehmen muss eine gewisse Art von Growth erreicht haben, damit man auch mit diesem Wert dann sinnvoll umgehen kann. Sonst musst du ja alles ständig, deine ganzen Rules und alles, was du dann quasi darunter kriegst, stetig revidieren. Und wenn das auch andere Abteilungen beeinflusst, wie jetzt vorher angesprochen, Acquisition zum Beispiel, willst du ja, dass das irgendwie stetig optimiert wird und nicht eine heavy Diskrepanz hat, die ganze Zeit hin und her rüpft, irgendwie über x Euro. Ne?
Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
Spannend.
Genau, und du willst ja auch eine Entwicklung sehen des Kundenwerts, und dafür brauchst du ja auch eine gewisse Historie, um zu sehen, welche Tendenz hat das eigentlich auch, wie entwickelt sich das weiter, dass man auch idealerweise Vergleiche über verschiedene Kohorten ziehen kann, ne? Und wie du sagst, Anja, dafür braucht man ein bisschen Datenpunkte, um das überhaupt zu ermöglichen. Und ich glaube, es wird auch dann interessant, wenn man so anfängt, effizienzgetriebener zu arbeiten. Also da unterstütze ich auch die Punkte zuvor, dass wenn man noch ein sehr junges Unternehmen ist, dass man halb stark in Akquise geht und dann, es gibt ja auch diese Vergleich von Kundenwert und CAC, dass das so ein 3:1 sein soll, damit man ein gesundes Unternehmen hat. Wenn du drüber bist, ist es super toll. Wenn du mehr in Acquisition ausgibst, ist es nicht ideal, aber das kommt ja auch auf die Unternehmensphase an. Gerade am Anfang, da schmeißt du ja alles in Acquisition rein, damit du erstmal Momentum aufbauen kannst, und da ist dir die Ratio auch total egal. Aber irgendwann kommt es halt zu dem Punkt, wo du sagst, naja, wir wollen jetzt eigentlich unser Unternehmen auf stabilen Säulen aufbauen. Wir wollen uns auch langsam Richtung Profitabilität entwickeln. Und dann wird es natürlich auch interessanter zu gucken, wie kann man das weiterentwickeln und forcieren.
Super. Elsa, magst du noch was hinzufügen?
Naja, ich glaube, ich könnte noch zustimmen auf alles, was gesagt wurde. Ich glaube, bei Kleinanzeigen haben wir schon eine ziemlich Luxussituation, würde ich mal sagen. Wir haben die Hälfte von die deutsche Online-Population, die online bei uns unterwegs ist. Und das bringt natürlich eine gewisse Menge an Daten. Und diese Menge an Daten ermöglicht uns auch, so eine Calculation eigentlich auch zu haben. Und wenn ich sage, wir testen uns ran und machen dann weiter und gehen tatsächlich immer an Integrity dran, weil wir es können, weil wir die Menge von Daten auch haben. Also geschweige auch von die Vergangenheit. Ich meine, sprechen wir bei einem Unternehmen, die 13 Jahre alt ist. Also wir haben sowohl die Menge wie die Historie, aber natürlich ergibt das nicht für jeder Sinn. Also als auch ein Unternehmen, die diese statistische Relevanz oder, Entschuldigung, ich habe Schwierigkeiten mit der Wort statistische Relevanz nicht haben kann, aufgrund vielleicht von etwas, was zu Nische wäre oder zu neu und Nische, dann ist das vielleicht auch nicht das Beste, ob man dann gucken kann. Und ich glaube, da kommt man wieder zu der Punkt, dass es alles sehr businessabhängig ist. Also es gibt kein One-Fits-All, glaube ich.
Ja. Also, ne, was haben wir gesehen haben, also irgendwie Frequenz, ne, bei Einmalkäufen macht, glaube ich, so einen Kundenwert immer wenig Sinn. Ich glaube, das ist dann einfach die Transaktion, die muss irgendwie profitabel sein. Ich glaube, Casper mit den Matratzen hat damals ein Riesenproblem gehabt und sehr viel in Acquisition ausgegeben und haben halt sozusagen keine Wiederkäufe bekommen. Der hätte auch keinen Kundenwert sozusagen, ja, nicht viel gemacht. Das Zweite, was essentiell ist, sind irgendwie Touchpoints, um Daten zu generieren. Und ich glaube, das ist eine ganz essentielle Sache. Und den dritten Punkt, den würde ich gerne, Elsa, nochmal auch mit dir besprechen, weil du auch mit dem B2B-Kontext kommst. Wie kann eigentlich ein Kundenwert im B2B aussehen? Ganz häufig haben wir doch dort Buying Center. Also auf was berechnen wir denn eigentlich den Kundenwert im B2B? Ist das dann eine einzelne Person, der Einkäufer, oder ist das dann irgendwie der Wert der Unternehmung, die zusammenarbeitet? Wie geht ihr sowas an in eurem B2B-Strang?
Naja, das ist ein ganz guter Punkt, was du da bringst. Und natürlich, wenn man guckt, also wir haben bei Kleinanzeige zwei B2B-Produkte, also einerseits Kleinanzeigen Pro und Kleinanzeige für Immobilienmakler. Und noch machen wir ein fiktives Beispiel, wenn man eine Immobilienunternehmen hat, die in ganz Deutschland aktiv ist und selber unterschiedliche Büros hat und selber auch nochmal unterschiedliche Kontaktpoints in diese unterschiedlichen Büros hat. Das sind alle Leute, die wir rein theoretisch anschreiben können. Das sind alle Users. Sollen wir dann tatsächlich das CLV auf Basis von die Stadt, von der User, von das Mutterschiff berechnen. Und die oder die Antwort auf diese Frage ist nicht unbedingt für alle Bereiche das Gleiche. Das heißt, da muss man wirklich viel in der Iteration gehen. Und natürlich ab dem Moment, wo man da pro Bereich besser getestet hat, guckt man, inwiefern es dort ein Potenzial gibt, was die Interaction Value ist bei uns und so weiter und so fort. Aber da wieder kein One Fits All. Also was ich für das Real Estate oder Immobilienbereich sagen könnte, gilt auf jeden Fall nicht für SMBs und so weiter.
Spannend. In der Hinsicht noch eine Teilnehmerfrage, die passt eigentlich ganz schön dazu. Die sagt oder die fragt, welche Erfahrungen habt ihr bei der Transformation von alter Logik, zum Beispiel RFM, zur neuen Welt in CLV gemacht? Wie habt ihr wesentliche Businessbereiche überzeugt, dass die CLV-Brille eigentlich mehr bringt? Wir sehen ja schon, dass es hat eine wahnsinnig große Komplexität, einen Kundenwert aufzubauen. Was kann man denn machen? Wie kann man denn überhaupt weitere Stakeholder im Business überzeugen, dass ein Customer Lifetime Value oder ein Kundenwert in irgendeiner Weise Sinn machen würde? Habt ihr solche Erfahrungen schon mal gemacht? Ist euch das begegnet? Mal offen in die Runde.
Ja, also ich kann, ja.
Oh, sorry, you can go ahead. Okay, yeah, sure. I just wanted to say, I think from our side was like, it came naturally because of the profitability question. Like, as we mentioned, in the past couple of years, the profitability focus was key for the majority of companies that I covered. And that's why it came from the stakeholders, the top management, the need of really focusing more on those values if they wanted to stay in the market, if they wanted to continue getting investment from the VCs. So I think for us, at least, it came naturally that there was more focus, more questions, more pressure on this, and to show that we were market efficient, that the money we were spending was coming back, and we had. So I think there was no convincing to be done in our case. What I can say is that though we are not actually using customer lifetime value, because for the problem mentioned, we are using a different metric. We are focusing more on payback period, for example. So how much time you need to recover the money invested on the customer, that we find a more operational metric, easier to understand, easier to digest, and also easier to implement. So maybe to consider other metrics, CLV is like the North metric, something fancy, but quite difficult from our point of view to really use on a day to day business. And actually, we find more value on something simpler that can clearly say, okay, we need to be faster with our activities to recover the cost we put in the market, and clearly say, okay, we don't want to recover this cost in more than 2 years. That's at least for our business model what makes sense. So I don't know if I answer directly the question, but this is what comes to me.
And yeah.
Ja, geht in eine ähnliche Richtung, aber ich glaube jetzt zum Beispiel bei dem Businessmodell von Freenow, wo das eben, wo CLV dann implementiert wurde, wo ich die ersten Touchpoints damit hatte, da war das eben auch am Anfang, waren das eben nur aktive Kunden, ne? Aber wenn du halt dann ein Geschäftsmodell hast, wo du eben so viele Kosten auch hast, ja, sowohl in der Akquise als auch in der Retention, da kam das eben ziemlich naturally, muss man sagen. Dann hat man natürlich auch ein Haus, wo man einen großen Data Stack hat, ja, 100 Data Peoples, die sich dann alleine natürlich auch auf sowas fokussieren und natürlich auch, würde ich mal sagen, der ganze environmental Bereich, mit dem man sich so umgibt. Wenn ich jetzt denke, in den letzten zwei Firmen habe ich immer mit Brace gearbeitet als CDP, und da hat man natürlich dann auch, die haben ja auch ihre Entwicklungen, ne, und stellen dann vor, hey, du kannst jetzt mit uns Folgendes machen, ne? Und so kommen, glaube ich, dann verschiedene Informationsquellen einfach zusammen, aber auch, also kann ich beipflichten, dass es natürlich eine Entscheidung ist, die dann auch vom Management kam, ne? Dass man ganz klar gesagt hat, okay, wir gehen jetzt auf Cohorten und wir entwickeln jetzt CLV. Und ich glaube auch, dass es natürlich darauf ankommt, wo steht die Unternehmung? Ne? Also Freenow war auch nicht profitabel, da war auch der Druck nach Profitabilität. Man musste an Shareholder viel, sage ich mal, reporten, ja, und ich weiß jetzt nicht, wie der Need ist, zum Beispiel bei einem Mittelstand oder bei einem familiengeführten Unternehmen, das es schon irgendwie über x Dekaden gibt, ne, da hast du vielleicht nicht so diesen Druck einfach, ne, Pauschalisierung jetzt, aber trotzdem glaube ich, dass man halt immer gucken muss, wo steht das Unternehmen, welchen Druck hat das Unternehmen, welche Wettbewerbssituation habe ich, etc., etc., auch Thema B2B, B2C natürlich, ne, ja.
Aber ich glaube, es ist auch ganz spannend. Ich hatte jetzt vor ein paar Monaten mal in diesem CRM-Meetup, stelle ich ganz gern mal so eine Frage. Und da war meine Frage, welche KPI denn so als Main-KPI genutzt wird gegenüber dem Management, um halt den Impact von CRM zu reporten. Und da kam 51 Nennungen zurück und davon wurde 6-mal Kundenwert genannt. Also es waren dann so 12%. Und ich glaube, das macht nochmal deutlich, obwohl wir sehr stark irgendwie mit Kundenwert auch argumentieren. Ich glaube, jeder im CRM sagt, ja, ich will langfristig darauf einen Impact haben. Das ist meine Zielsetzung. Dann wirklich in die Anwendung, dass man gegenüber Management sagt, hier, das ist jetzt den Fortschritt, den ich in CLV gemacht habe, durch die und die Maßnahmen, ist eher ein kleinerer Anteil. Und ich glaube, da kann ich halt nur dem davor zustimmen, dass es dann halt ein gewisses Umfeld braucht, um das zu ermöglichen, das zu nutzen und das anzuwenden und auch für sich runterzubrechen, um es ja actionable zu machen.
Ja. Na, Prozent vielleicht auch, was du gerade gesagt hast, Jessica, wobei ich alles wieder eine Plus einsetzen würde, aber ich glaube, über CRM hinaus, wenn du sprichst über die KPIs, also was, ich glaube, umso größer das Unternehmen, umso schwieriger ist es, ein KPI zu haben, wo wir wirklich das Gefühl haben, wir ziehen alle an einen Strang, egal ob man über Vertrieb, über Produkt, über Marketing spricht, egal wo das CRM liegt. Und so weiter und so fort. Also da kann man wirklich so eine Reihe, wenn man guckt, company-übergreifend von KPIs, die wahrscheinlich länger als beide Arme zusammen ist. Insofern ist CLV etwas, was ganz greifbar ist für jede von diese Bereich und wo man wirklich Richtung Silos brechen oder ja, Break the Silos gehen kann und wirklich mehr Einheitlichkeit ins Unternehmen fördern kann.
Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Ich glaube, da sind schon ein paar Themen dabei. Ich glaube, Top-Management-Unterstützung ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Ein zweites Thema ist sicherlich aus meiner Sicht, das CLV ist eine Nordstar-Metric und ich glaube, es gibt viele unterstützende Metriken, die da auch hingehen. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Punkt. Das ist mein Weg dahin. Und für mich war das immer sehr, sehr schön, das über Use Cases zu machen. Also wenn ich in Unternehmen war, wo die Skepsis war, habe ich versucht, erstmal einen Geschäftsbereich sozusagen mit ins Boot zu holen und die gut aussehen zu lassen. Also zum Beispiel Promotional Effectiveness, ne, schicke ich eigentlich einen Coupon oder schicke ich keinen? Kann man natürlich sehr schön auf dem Customer Lifetime Value sich anschauen, ne? Welche Kosten erzeuge ich und was erwarte ich eigentlich von dem Kunden? Und wenn man das so auf so kleinen Use Cases erstmal zeigt, dann kann man das langsam weiter ausbreiten und das zu einer schönen Metrik machen, die auch sozusagen mal abteilungsübergreifend, kanalübergreifend auch genutzt wird. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, es gibt noch einen Aspekt, und das ist diese Langfristigkeit da drin. Und das habt ihr schon gesagt, ne, bis sich Auswirkungen auf CRM messen lassen, vergehen ja gerne auch mal ein paar Monate. Und da kommt die Ungeduld mit ins Spiel. Und ich glaube, vielleicht, ne, gegen die kann man so wenig machen irgendwie dabei. Das ist halt, glaube ich, Natur der Sache. Deswegen ist Top-Mensch-Unterstützung, glaube ich, eines der ganz großen Erfolgsfaktoren. Ob Customer Lifetime Value funktioniert in der Unternehmen oder auch nicht. Wenn man ein transaktionales Business hat und eine ganze Unternehmung an, der sagt auch, ne, wir machen das schon 20 Jahre so und wir fahren gut mit der Transaktionslogik, dann wird es nicht ganz einfach sein, die Dinge dazu wandeln. Dann muss es einen guten Use Case geben. Und da möchte ich gerne auch nochmal in eure Richtung fragen. Was sind eure Top Use Cases? Wie setzt ihr bei euch entweder aktuell oder in der Vergangenheit den Customer Lifetime Value ein? Wofür? Also habt ihr das für Kampagne gemacht, nur fürs Reporting? Wie sah sowas aus? Vielleicht mal als erstes, Sarah, in deine Richtung. Was hast du für Erfahrungen damit gemacht?
Yeah, sure. So for sure, for investors, that's the, at least in our company, the primary user of TLV. That's what they want to see. And that's the main use case that we have. Internally, we don't really communicate, or especially with the other departments, as was mentioned, is a very specific metric that not many people understand and harder to calculate. You can't do it like for every campaign, at least it's hard in our case with the data structure that we have. We don't have it in our BI system, so it requires ad hoc analysis from the team, from the analytics team. So it's for ad hoc and important people, let's say, is run as a... Can you still hear me? I see you all frozen. Okay, yeah. Yes. Okay. Yeah, so I would, as I mentioned, for important people and specific cases, we run it. That's our primary use case. And then more on a campaign and on a cohort basis, we run different kind of metrics and analysis as the payback period per cohort. That's the closer one to CLV that we run more on a quarterly or monthly basis.
Anja, mal in deine Richtung. Wo hast du CLV eingesetzt? Für welche? Für Kampagnen? Fürs Reporting?
Ja, sowohl als auch. Also dadurch, dass ich ja Retention und Acquisition Channels verantwortet habe bei Freenow, auf globaler Ebene haben wir das eben sehr stark quasi versucht zu vereinen. Ne? Also ich hatte das ja vorher schon genannt, dass wir dann auf Country-Level quasi ganz klar die Acquisition-Kosten für CPN, Cost per New Active User, was dürfen wir ausgeben für Market quasi über die digitalen Channels zum Beispiel gesteuert haben. Dann gab es ein Automatisierungstool für Incentivierung, wo CLV Positiveness ein Must war sozusagen, dass Incentivierung über Automatismen rausgehen. Die Automations wurden natürlich auch stetig vergrößert. Also es gab die Bereiche Customers, sozusagen ganz klassische User, aber man hat zum Beispiel auch mit Supply gearbeitet. Also das eine war Demand, das andere war Supply. Ne? Also wie incentiviere ich zum Beispiel auch einen Driver, damit natürlich die Routen auch gefahren werden. Und da haben die ganzen Metriken mit CLV natürlich auch mit reingespielt. Ne? Also du hast dann wirklich schon sehr stark in so Top-Tier-Level und eben Unterkategorisierung gearbeitet und hast das auch entsprechend dann, wie die CLVs sich verändern, sozusagen auf einem Quarterly Basis, auch ganz klassisch in einem rotierenden Modell auf Cohort basiert sozusagen angeschaut, ne, und betrachtet. Und es gab dann natürlich auch zum Beispiel diverse Tests, wie kann ich CLV steigern. Das hatte ich am Anfang kurz besprochen, wo eben ganz klar war, zum Beispiel Cross-Mobility Usage hat den höchsten CLV von allen verschiedenen Categories. Und das gab dann zum Beispiel Auswirkungen auf die Kampagnensteuern und auf die Asset Creation. Also dass man dann halt im digitalen Marketing angefangen hat, okay, wir müssen mehr Assets machen, wo wir darstellen, dass wir Cross-Modal oder Multimodal anbieten. Ja, weil wir sehen, dass da der CLV dann halt am höchsten ist und sowas. Also doch schon sehr, sehr breit gewesen in der Usage und auch in der Aufbereitung und auch in der Betrachtung, ja.
Spannend. Jessica, wie ist bei dir? Was ist dein Lieblings-Use-Case?
Ja, also auf Reporting-Seite war es auch auf jeden Fall ein Thema, als auch auf Kampagnenseite. Ich glaube, da hat Anja jetzt auch schon viele Beispiele genannt. Was ich nochmal ergänzen würde, ist, dass man es ja auch sehr gut nutzen kann, um auch Audiences auszuschließen. Ne? Also nicht nur zur Optimierung, sondern auch klar zu sagen, hey, wir haben hier eine ganze Reihe an Usern, die einen negativen Kundenwert haben. Wollen wir die eigentlich noch bewusst anspielen oder nicht? Ich glaube, darüber kann man nämlich auch erheblich Kosten sparen einfach, weil das war ja auch in der Shopping-Club-Logik natürlich immer so ein bisschen Thema. Wenn die dann viel retournieren, letztendlich nichts kaufen, dann werden wir damit halt keinen Wert generieren. Und neben eben dieses effizientere Ausspielen von Incentivierungen oder auch nochmal dieses Targeting, das wirklich auch nochmal klar zu nutzen, um Leute halt auch nicht anzusprechen, ist, glaube ich, auch nochmal ein großer Vorteil.
Absolut, absolut. Ist auch einer meiner Lieblings-Use-Cases, erstmal Leute ausschließen, die, um die man auf keinen Fall Geld verdienen wird. Ist so ein Profitabilitätstreiber. Es kann so einfach sein manchmal. Total spannend, ne? Ist aber nicht ganz eingängig erstmal. Aber auch das steckt irgendwo im Kundenwert drin. Elsa, was ist dein Lieblings-Case?
Naja, in der gleichen Richtung, um nicht zu wiederholen, was schon gesagt wurde, gibt es vielleicht einen Schritt, bevor die Leute auszuschließen, dann auch die mit in aus Kanäle auch zu bespielen, nicht mehr Geld auszugeben für Leute, die bisher kein Geld gebracht haben und voraussichtlich es auch nicht zeitnah tun werden, sondern trotzdem in der Kommunikation gehen, aber mit kostengünstige, sozusagen kostenlose in aus Kanäle. Also das ist etwas, was wir schon letztes Jahr getestet hatten und wo wir uns eigentlich auf vielversprechende Ergebnisse auch gefreut haben und auch gucken, wie wir auch Target Group, die nicht so vielversprechend klingen, die manchmal aber riesig sind, dann trotzdem auch weiterhin auch pflegen können. Weil wenn wir da, sei es noch ein paar Prozent davon profitabler machen, dann ist es eigentlich schon eine ganze Menge zu gewinnen. Ja. Aber auch abgesehen davon nutzen wir das natürlich auch viel für Reporting-Zwecke und stützen in der Verbesserung. Ja.
Spannend. Da, ich glaube, das ist auch nochmal eine ganz, ganz, ganz schöne Erkenntnis, dass es gar nicht, also du musst das Rad ja auch gar nicht neu erfinden, sondern einfach die Hilfe, sich einige Kosten zu sparen. Ich denke auch, also Direct Mail, postalische Mail, da zu wissen, im Kundenwert steckt ja auch, ne, stecken ja auch Response-Wahrscheinlichkeiten drin, wenn man das reagiert, man hat zukünftige Umsätze da drin und wenn man weiß, ne, welche Margen man von dem Kunden bekommen kann, dann kann man sich sehr gut überlegen, ob ich dann das Geld wirklich für diesen Kunden oder die Kunden ausgeben will. Wir haben die Sarah verloren, ich hoffe, sie kommt gleich wieder. Ich hoffe, dass das. Da ist sie schon wieder. Sarah, ich hab schon gefürchtet. Sehr schön, dass du wieder da bist. Aber Kostensparen ist ein Riesenthema im Kundenwert. Das ist nicht nur das Steigern sozusagen des Kundenwerts, kann ganz häufig auch über die Senkung der Kosten gehen. Und das ist ein ganz schöner Use Case, mit dem man ganz häufig anfangen kann, sich zu überlegen, verdiene ich überhaupt mit diesem Kunden Geld, wenn ich ihn bespiele oder auch nicht. Das ist, glaube ich, ein ganz schönes Thema. Und da kommen wir, glaube ich, in das letzte inhaltliche Thema rein, nämlich es ist eine Roundtable, Digitalkonferenz. Wir kommen um das Thema AI, KI nicht rum. Ja, ganz wichtig. Aber in der Tat kann es ja auch sehr viel Sinn machen im Kundenwert. Der Kundenwert ist ja dann auch in die Zukunft gerichtete Metrik ganz häufig. Also Jessica, mal vielleicht aus deiner Sicht so, wie kann uns eigentlich AI, KI, nennen wir es, wie wir wollen, beim Kundenwert eigentlich helfen?
Ich denke, was ja schon ein paar Mal erwähnt wurde, Die Fragen ändern sich ja nicht. Das sind die gleichen, weshalb der Vorteil von KI ist, dass wir natürlich noch viel besser komplexere Datensätze prozessieren können und analysieren können. Das heißt, die ganzen Modelle, die wir da nutzen, können noch spezifischer werden. Ne? Also wir können in geringerer Zeit noch mal viel mehr Datensätze analysieren und uns angucken. Und dadurch werden natürlich auch so Prognosen besser, wenn wir auch vorausschauend da reingucken. Das heißt, also beispielsweise Kauf- und Churn-Wahrscheinlichkeiten, das ist jetzt nicht ein neues Thema. Ne? Das ist schon seit ein paar Jahren da und es wird auch immer da sein. Aber genau sowas wird besser. Ich glaube, was ich persönlich total interessant finde, ist nochmal dieses stärker in so Patterns, also Verhaltensweisen reinzugucken. Das fand ich immer ganz spannend, so zu verstehen, was macht denn der Top-Customer anders als so der Durchschnitt, um irgendwie auch nochmal stärker auch im CRM-Bereich zu verstehen, wie muss man Verhaltensweisen modellieren. Und das kann man natürlich besser analysieren, wenn man diese Stärke von KI dahinter hat, weil das sind viele kleine Datenpunkte. Und wenn man vor ein paar Jahren zu BI gegangen ist und hat gefragt, kannst du mir da mal sagen, was macht denn so ein Top Kunde, Kundin anders als der Rest, dann war erstmal so, okay, wie soll ich das denn jetzt analysieren? Solche Themen als auch vorausblicken, zu schauen, wie entwickelt sich Kundenwert. Da gibt es ja auch so dieses Thema, dass man synthetische Daten bekommen oder erstellen kann, um darüber das Volumen zu haben, um sowas überhaupt genau zu ermitteln zu können. Ich glaube, das macht es halt spannend für uns, weil wir darüber halt nochmal stärker die richtigen Kundinnen identifizieren können, besser unsere Maßnahmen steuern können, um dann wirklich zum richtigen Zeitpunkt den Mehrwert bringen zu können, den wir wollen.
Mal auf die Runde. Was denkt ihr, Anja, Sarah, Elsa, zum Thema KI und Kundenwert?
Ich kann anfangen. Also ich glaube auch, dass sich eben viel mehr Möglichkeiten dadurch ergeben, dass ich ja viel granularer eigentlich alles personalisieren kann. Ne? Also systematisch eigentlich genau gewusst wird, okay, mit welcher Ansprache kreiere ich jetzt ein Upselling oder ein Add-on oder ich kreiere neue Features oder ich alles, was irgendwie Nachfrage bedarf, sozusagen von der individuellen Person, kann eben viel schneller, einfacher und prägnanter sozusagen kommuniziert werden. Und dadurch steigert sich ja dann natürlich auch der Umsatz oder eigentlich das Nachfrageverhalten von dem einzelnen Konsumenten. Und das in total, würde ich sagen, hat halt eine Riesenchance, auf den Kundenwert einzuspielen, neben dem ganzen Entstehungsprozess, der ja auch viel effizienter wird durch AI, ne? Also Content-Produktion, dann da auch wieder individualisierte Ansprache, woher ziehe ich mir sozusagen welche Datenverknüpfungen etc. In einer automatisierten E-Mail oder sonstigen Push-Kommunikation, ohne dass ich irgendwas machen muss. Ne? Und ich glaube, diese Kombination miteinander verstärkt natürlich sehr stark zum einen das Cost-Saving und zum anderen aber auch das Upselling und die Nachfrage beim Kunden.
Ja, dann kommt auch wieder an, ja. Und ich würde das auch so zusammenfassen, dass im Endeffekt AI ist nur der Tool. Und im Endeffekt, ich bleibe da schon der Meinung, dass Personalisierung und Automatisierung sind die zwei Haupttreiber da, damit wir endlich in eine One-to-One-Communication kommen und nicht mehr brauchen wirklich in Segmente oder vor Ort, weil jeder sein eigenes Segment wäre. Aber das ist hauptsächlich aus Kostengründen noch Zukunftsmusik. Aber ich bin da ziemlich zuversichtlich, dass wir relativ schnell auch dazu kommen. Und man sieht auch Richtung also Content, das du gerade erwähnt, also wie man jetzt mit AI auch viel günstiger an persönliche Content, dass jeder auch sein eigenes Adderbild, was für der oder diejenige wirklich was bewirkt. Also da sehe ich wirklich eine große Mehrwert drin.
Sarah?
Yeah, and just to add to all what was said, I think the main difference will be that prediction modeling, CLV, and all those fancy metrics will not be only for big companies where you have a lot of analysts, but probably hopefully more closer to also smaller companies where you don't have so many people available. I see this getting closer to also smaller players.
Nice. Wir sind schon fast am Ende. Und deshalb vielleicht so meine letzte Frage in die Runde. Habt ihr einen heißen Kundenwert-Hack? Habt ihr irgendwie so einen Hot-Insider-Tipp zum Thema Kundenwert? Takeaway-Value für die Zuschauerinnen und Zuschauer an den Endgeräten. Ich fange mal an, Sarah, bei dir als erstes. What's your hot take?
Well, yeah, as I mentioned already a couple of times, for us, is we use payback period over CLV, and I find it is easier to communicate and easier to use. So that's our trick.
All right. Elsa.
Test. Also mit kleinen Schritten sich rantesten und ja, weiter testen. Don't give up.
Anja.
Ja, ich glaube, ich habe heute viel darüber geredet. Ich glaube auch, es ist sozusagen, was kann ich im individuellen Business Model machen? Ich habe jetzt nicht so den klassischen Hack, sage ich mal, aber es geht in die Richtung, ich muss mir halt wirklich alle einzelnen Elemente anschauen, die dann zusammenführen und versuchen, stetig zu optimieren.
Ja, und für mich ist es das Thema, dass man den Kundenwert ja nicht nur irgendwie nach Jahren aufsplitten kann, sondern man kann auch gucken, was sind so meine Core-Produkte, Services oder Kaufinteressen und danach den Kundenwert zu splitten und zu schauen, wie entwickelt sich das. Das macht es nochmal ein bisschen mehr actionable, dass man halt schauen kann, wie kann ich für ein bestimmtes Produkt den Kundenwert weiterentwickeln? Was für Informationen stelle ich bereit, damit da eine bessere Conversion umgesetzt wird? Ich glaube, das hilft ein bisschen in der Anwendung auf jeden Fall.
Vielen herzlichen Dank. Ihr seht, der Kundenwert, ein faszinierendes Spektrum. Kein schwarzes Loch, da kommt auch wieder was raus, aber es ist auf jeden Fall, es ist sehr groß, es ist ein großes Universum. Wir müssen uns den Kundenwert auf verschiedenen Businessmodellen angucken. Wir brauchen die Daten dafür, wir brauchen die Use Cases dafür. Ich glaube, das ist alles sehr, sehr kundenindividuell und sehr unternehmensindividuell. Aber ich hoffe, ihr habt ein paar Inspirationen bekommen, wie man den Kundenwert einsetzen kann, was die Komplexitäten auch sind. Darauf wollte ich heute auch unbedingt hinaus, dass wir uns mal aus ein paar unterschiedlichen Perspektiven die Komplexitäten anschauen. Ich hoffe, das war von Wert von euch. Ich möchte mich erstmal bedanken bei euch, ihr Lieben. Vielen, vielen herzlichen Dank für euren Input. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und mit den Worten herzlichen Dank auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer.
Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Personalisierung und KI-Trends vom Juni 2024. Es diskutierten CRM-Consultant Markus Wübben, Elsa Detz, CRM-Teamlead bei Kleinanzeigen, Anja Steinkönig, Vice President Marketing bei der Zirkus Group, Jessica Janssen, Head of Engagement bei Project A und Sarah Capobelli, Head of CRM und CX bei Raising. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.